Willkommen beim Ausbildungspodcast von OnTeams.
Dass Social Media Konsum etwas mit unserem Gehirn macht, Dopamin sich verändert etc., das haben wir schon häufig gehört, aber hast du dir schon Gedanken gemacht, was der Konsum von pornografischem Material mit deinem Gehirn macht? Wahrscheinlich nicht. Ich habe heute jemanden zu Gast, der 2007 noch Soldat war und 17 Jahre jetzt mit Free and Strong im Coaching-Bereich junge, hauptsächlich Männer unterstützt, wieder gesund versorgt zu sein. Ja, was Sport da als Changer für ihn dann auch bedeutet und was er da schon alles gehört hat, auch an Berufsschulen, da geht es heute drum. Mein heutiger Gast ist Sebastian Buss.
Irgendwo, gell, muss man in so ein Interview, in so ein Gespräch, muss man dann auch irgendwie reinkommen. Und ich habe mir überlegt, weil wir zwei kennen uns ja schon ein bisschen, ja. Was wäre jetzt interessant für mich und für dich? Und ich habe mir überlegt, wenn du dich jetzt selber irgendwie beschreiben müsstest, ohne dass du was über deinen Job beschreiben müsstest, was würdest du über dich selber sagen, Sebastian?
Mhm. Spannende Frage. Ich glaube, dann würde ich so ein paar Eigenschaften nennen, die irgendwie total konträr klingen. So, auf der einen Seite bin ich nämlich, würde ich sagen, sehr empathisch und sensibel und auf der anderen Seite auch knallhart direkt in your face. Ja, also weil ich schon immer wieder feststelle, wenn ich jetzt auch mit Menschen unterwegs bin, ist es mir wichtig, empathisch zu sein, sie zu verstehen, aber gleichzeitig auch herauszufordern. Und ich glaube, das ist so eine Mischung, die manche Menschen vielleicht abschreckt auf der einen Seite, weil sie sehr direkt ist, und auf der anderen Seite viele Menschen aber auch schätzen, weil sie sich gesehen, ernst genommen fühlen, aber auch wirklich, ich sag mal, liebevoll herausgefordert, nenne ich es mal, ne? Wenn man dann Menschen so pusht, auch in eine Richtung. Das wäre was, wie ich mich beschreiben würde, ja.
Okay, das heißt, auch im Freundeskreis, wenn ihr beim Grillen seid oder so, dann kannst du da auch direkt sein. Und
absolut, absolut, ja. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wie sich Freundeskreise auch so entwickeln, aber das ist sowas, was ich mit all meinen Freunden eigentlich verbinde, dass wir uns eigentlich immer gerne auch herausfordern, aber schon direkt, aber wirklich zugewandt. Also nicht, um einen in die Pfanne zu hauen, sondern unser Ziel ist es wirklich zu sagen, hey, wie können wir noch bessere Männer werden, noch bessere Ehemänner, Väter, Freunde oder auch Vorgesetzte, Ausbildungsleiter und Ähnliches. Ja, das ist gerade ein Freund, der ist jetzt gerade Abteilungsleiter von dem ganzen Werk mit 120 Mann geworden. Vorher war er nur Projektingenieur. Und von dem her ist das gerade auch so eine ganz, ganz spannende Sache für ihn jetzt, eine ganz neue Rolle. Und da sprechen wir schon viel Tacheles dann auch. Ja, wie sieht so was aus?
Ja, gibt's nicht mehr so häufig, habe ich so das Gefühl, ne, dass man dann wirklich auch sich mal trifft und sagt, ja, hier, das und das steht gerade an. Und dann wird irgendwie gleich so, ja, Mensch, okay, aber wenn es dir nicht so gut damit geht, ne? Ja. Hört sich anders an bei euch. Ja.
Absolut. Und ich glaube aber auch, dass das was ist, was Männer vor allen Dingen wirklich brauchen. Authentische Männerfreundschaften, wo ich ein Gegenüber habe, mit dem ich mich auch, ja, ich sag mal, reiben darf, kann, wo ich gesehen werde, aber auch herausgefordert werde. Ja, ich glaube, das ist gerade für Männer, ist das so eine schwierige Sache, wo habe ich einen Abgleich, wo sehe ich mich selber als Mann, wo habe ich einen Spiegel, ja, ganz häufig haben wir das irgendwie nur mit unseren Partnerinnen oder, ja, an manchen kleineren anderen Stellen, aber nicht, wo gibt es ehrliche, authentische Männer, die es gut mit mir meinen, aber mich herausfordern, ja.
Mhm. Ja, du bist jetzt auch keine 21 mehr. Ja. War das irgendwie mal vor 10 Jahren anders da oder war das da auch schon so?
Ich würde sagen, das war da auch schon so, ja. Also wir haben das schon immer sehr, sehr ehrlich gelebt. Ich glaube mal, so durch meinen ganzen Job und wie jetzt alles auch entstanden ist, gerade jetzt, wenn es um dieses Thema Pornografie dann auch bei mir geht, ist es ja natürlich ein so privates und sensibles Thema. Wenn man da mit anderen Menschen auf so einer Ebene drüber spricht, ja, dann kannst du über alles reden. Ja. natürlich auch eine Sache, die ich jetzt mit meinen Freundschaften, mit meinen Männern auch natürlich sehr, sehr intensiv geteilt und besprochen habe. Auch wie geht's in ihrem Leben, wie ist es in meinem Leben. Und dementsprechend sage ich mal, ja, wenn du an der Stelle die Hose runtergelassen hast, dann kannst du es bei allen anderen Herausforderungen auch tun, weil die sind dann nicht unangenehmer, peinlicher oder unmännlicher oder so. Ja. Von dem her prägt es schon, ja, unsere Leben, unsere Beziehungen, Kommunikation, Freundschaften, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Wenn man sich da dann irgendwie schon mal gesprochen hat, ne, zu so einem No-Go-Thema, ja, für die, die jetzt noch nicht direkt Sebastian Buss gegoogelt haben, wie ist dein Pitch, was machst du beruflich?
Ja, ich bin Porno-Coach, und das heißt nicht, dass ich helfe, die Filmchen in der Industrie besser zu machen, sondern ich helfe Männern dabei, die sagen, mein Konsum ist so ein bisschen außer Rand und Band und ich leide darunter und ich wünsche mir eine Veränderung. Jetzt für mich, meine Sexualität, mein Arbeitsleben, mein Umfeld, die einfach sagen, hey, ich brauche da Veränderung. Und bin da psychologischer Berater und begleite Männer in einem 1:1 Setting über mehrere Monate raus aus dieser Thematik und helfe ihnen, ja, gesunde Männlichkeit zu entwickeln, Umgang mit Konflikten, weil das ist meistens der Grund, warum konsumiert wird, dass irgendein Konflikt sich dahinter verbirgt und gar nicht der Wunsch, Sexualität erleben zu wollen. Genau, das ist, was ich so tagtäglich tue bei Free and Strong, ja.
Okay, ja, super, genau, dann kann man es auf jeden Fall schon mal so einnorden, und haben dann deine Kumpels, haben die dann, also die haben wahrscheinlich dann keinen Schiss mehr, sich mit dir zu unterhalten. Aber gibt es manchmal, dass irgendwie sich jemand privat mit dir trifft und dann so, ich würde mich gerne mit ihm unterhalten, aber ich hab keine Lust, von ihm irgendwie gefragt zu werden oder dass da irgendwie so eine Scheu ist? Gibt's das?
Ich würde sagen, also wenn, dann ist das ganz, ganz selten. Also weil ich meine, ich bin dann schon ich mache das seit 17 Jahren und dementsprechend habe ich schon auch ein Gespür und eine Sensibilität entwickelt. Und wenn ich jetzt bei dem einen oder anderen weiß, es hakt hier und er sucht jetzt das Gespräch nicht, dann müssen wir da auch jetzt nicht unbedingt darüber sprechen. So, ja. Das ist manchmal phasenweise, wo man mit dem Thema vielleicht einfacher unterwegs ist, manchmal auch ein bisschen schlechter unterwegs ist, je nachdem, wie jetzt alles gerade so läuft. Aber ich sage immer, dürfen sich alle ganz frei fühlen, so an der Stelle auch zu sagen, nee, darüber will ich jetzt nicht reden, kein Bock, lass uns ja über ganz unwichtige Dinge, was weiß ich, wie Fußball oder Autos reden oder sowas, ja. Kriegen wir auch hin, ja.
Kriegen wir auch hin, ja, okay. Ja, du kannst auch zum Beispiel über die Bundeswehr sprechen, habe ich genau noch so im Ohr, genau, wir haben ja schon mal einen Workshop gemacht mit meinen Trainern auch. Und war das dann bei der Bundeswehr auch schon so ein Thema, also Pornografie?
Ja, ich meine, das ist natürlich ein großes, spannendes Thema auch in dem Bereich, klar. Also ich war ja 8 Jahre auch Soldat, genau, war da von 2007 bis 2015 damals und war in diesen 8 Jahren auch 4-mal im Auslandseinsatz in Afghanistan. Und auch dort sind es natürlich, ja, Situationen gewesen, wo natürlich viel Pornografie konsumiert wurde. Da könnte ich viele, viele lustige und spannende Stories erzählen, was da wie wo passiert ist. Und ja, natürlich ist das Thema auch immer wieder zur Sprache gekommen, weil ich sage immer, egal wo du unterwegs bist, entweder du beeinflusst dein Umfeld oder dein Umfeld beeinflusst dich. Es gibt nur diese zwei Varianten. Egal, ob du Azubi bist, Angestellter, Führungskraft, egal wo im Leben, es gibt nur die zwei Varianten. Und da muss man sich entscheiden, was will ich für ein Mensch sein, für eine Persönlichkeit? Lasse ich mich von meinem Umfeld irgendwo hintreiben, wo ich vielleicht gar nicht will? Oder beeinflusse ich dieses Umfeld? Und ja, bei der Bundeswehr war ich dann natürlich ein großer Einzelkämpfer, wenn es jetzt um so ein Thema geht. Weil, ja, ich sag mal, das Porno-Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. So, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, nehmen wir jetzt einfach mal die 31- bis 40-Jährigen, da konsumieren 19% täglich, 53% wöchentlich, 90% monatlich. So, damit können wir einfach sagen, ist dieses Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und was jetzt ganz spannend passiert, ist, damit wird es so auch ein Stück weit normalisiert. Ja, das macht doch jeder. Deswegen ist es doch okay. Aber es spricht noch keiner über die Folgen, die Auswirkungen, was macht es mit mir, meiner Beziehungsfähigkeit, wie denkt meine Partnerin darüber oder wie sieht dieses ganze Umfeld aus. Ja? Und durch dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen, normativ schaffen von, es ist normal und okay, dass jeder Pornos schaut, ist es dann natürlich ein bisschen komisch oder exotisch, nenne ich es mal, wenn ich um die Ecke komme und sage, nö, ich schaue keine Pornos und ich kann euch auch erklären, was das alles für negative Auswirkungen und Folgen hat. Ja? Und so war es beispielsweise auch jetzt gerade, wenn wir irgendwo mit der Truppe unterwegs waren, dass ja, in meiner Gegenwart, wenn ich irgendwo einen Raum betreten habe und da lief ein Porno oder so, wurde der ausgemacht. Ja? Weil ich die so weit dann, ich sag mal, beeinflusst habe, dass ich gesagt habe, ich dulde das nicht in meiner Gegenwart. Das sind meine Werte, das sind meine Normen. Wenn ihr wollt, dass ich Teil dessen Ganzen bin, dann unter diesen Bedingungen. Ja, und so habe ich mein Umfeld natürlich beeinflusst an der Stelle. Viele Gespräche, viele Diskussionen, teilweise auch Ausgrenzung erlebt. Das gehört aber dazu, wenn man sich so positioniert oder damit umgehen will. Ja, aber von dem her habe ich da viel auch erlebt bei der Bundeswehr. Ja.
Okay, hat's also da schon angefangen. Warst du in der Schule und hast gesagt, oh ja, ich will Soldat werden? Also war das so dein erster Berufswunsch?
Ah, das war eigentlich ganz spannend bei mir. Also ich habe Realschule gemacht und habe dann eine Ausbildung als Elektriker angefangen. Und damals gab es noch eine richtige Wehrpflicht. Ja, das klingt schon so wie 1900 damals, ne? Aber ja. 2006, 2007 gab es noch eine Wehrpflicht, nicht so wie heute freiwillig oder war jetzt die letzten Jahre ausgesetzt. Ja. Von dem her kam dann das Musterungsschreiben auch zu mir und ich habe mir eigentlich gar keine großen Gedanken gemacht. Ich dachte mir, ich mache meine Ausbildung und dann schaue ich mal, wie geht's weiter. Und ich kann gar nicht sagen, warum jugendlicher Leichtsinn oder warum auch immer, gab es bei diesem Musterungsbogen die Möglichkeit anzukreuzen. Da gab es alles Mögliche, also so, ich will verweigern, ich will Zivi machen. Und es gab auch die Möglichkeit anzukreuzen, Interesse an SAZ, also Soldat auf Zeit. Ja. Ich kann nicht sagen, was mich geritten hat, an diesem Tag das Kreuz dahin zu setzen, weil ich mir bis dahin noch nie wirklich Gedanken gemacht habe. Ja? Aber das habe ich halt gemacht und 3 Wochen später war ich im Kreiswehrersatzamt in Karlsruhe und saß da bei einem Berater, der mir gesagt hat, jo, kannst die Ausbildung bei uns weitermachen. Bist 8 Jahre dabei, kommst höchstwahrscheinlich in Auslandseinsatz, verdienst gutes Geld und wenn du ausscheidest, dann kümmern wir uns auch nochmal 36 Monate um dich mit Übergangszahlung oder kriegst nochmal Meister, Studium oder was auch immer drauf. Genau. Und das klang dann alles ganz spannend. Ich war 18, abenteuerlustig, so, hatte ein paar familiäre Probleme daheim, so, weil meine Eltern haben sich getrennt, scheiden lassen, 3-4 Jahre vorher. Ich habe 3 jüngere Geschwister, musste da ganz früh, ganz schnell erwachsen sein. Und es war irgendwie so viel Druck da, wo ich gedacht habe, das klingt nach Abenteuer, das klingt nach Ausbrechen, das klingt nach Rauskommen, das klingt nach große Welt, raus aus meinem kleinen Kuhkaff in eine andere Welt und verdienen sehr viel mehr Geld. Ja. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich bin in meiner Ausbildung wirklich richtig über den Tisch gezogen worden. Ich habe damals für 10 Euro am Tag gearbeitet. Ja.
Oha.
Ja, das war so Elektrikerausbildung. In Baden-Württemberg ist es so, dass du 4 Tage Schule hast und 1 Tag Betrieb. Mhm. Mit Handschlag wurde ausgemacht, dass ich 20 Euro auf den Tag krieg. Ja. Im Arbeitsvertrag war damals eine Lücke drin. Meine Eltern haben beide unterschrieben, ich habe auch unterschrieben und im Nachhinein hat der Arbeitgeber 10 Euro eingetragen. Ja.
Wow.
Und ja. Also meine erste Erfahrung, ne? Für 1,80 Euro oder ja, ich glaube, dann haben wir uns auf 15 Euro geeinigt, aber ich habe für 1,80 Euro auf dem Bau die Stunde gearbeitet. Ja. Das war 2006, ja, damals. Und ja. Lang das Geld bei der Bundeswehr. Waren das damals, ich glaube, 1250 netto. Mhm. War eine ganz andere Hausnummer wie 10 Euro auf die Stunde. Ja. Deswegen klang das dann auch ganz verlockend. Ja.
Und das war dann im ersten Lehrjahr? Hast du das Schreiben bekommen und hast dann ja. gewechselt.
Genau, also ich habe dann quasi das erste Lehrjahr beendet, quasi. Und wir hatten damals auch nur so einen Einjahresvertrag. Das wäre dann weitergegangen mit einem weiteren Vertrag. Ja. Und ich habe dann meinen Vertrag einfach auslaufen lassen, habe dann bei der Bundeswehr unterschrieben und bin dann damals ab 1. September 2007 ja, zur Bundeswehr. Genau. Und habe dann da Grundausbildung gemacht und dann eine verkürzte Ausbildung, aber trotzdem über, also habe meinen Gesellenbrief über die Industrie- und Handelskammer bei Eurocopter gemacht, bin gelernter Fluggerätesystemelektroniker.
Mhm. Genau.
Oder richtig ausgedrückt, Elektroniker für luftfahrzeugtechnische Systeme.
Bam. Ja, das hört sich auch gleich anders an wie Elektriker.
Genau. Ja, genau. Also habe da ganz normal meine Gesellenprüfung gemacht und konnte dann über die Bundeswehr da meinen Gesellenbrief machen, genau. Und habe dann nachher auch an Hubschraubern gearbeitet, spezialisiert an Navigation, Kommunikation und ein Raketenabwehrsystem. Ja.
Aha. Spannend. Das heißt, du hast so die bisschen was von der Ausbildung im Zivilen und dann eben im Bereich der Bundeswehr kennengelernt. Was würdest du sagen? Unterschied? Also kannst du dich noch dran erinnern? So was der unterschiedlich so?
Ja, ich würde mal sagen, was unterschiedlich ist, sind so die technischen Erneuerungen. Ich sag mal, ich habe an einem Hubschrauber gearbeitet, der, ich sag mal, die Technik ist jetzt nicht die neueste, da ist noch viel analog und nicht digital, weil das halt noch relativ alte Systeme sind. Natürlich erneuern die sich auch und mittlerweile hat sich da auch viel getan in den letzten Jahren. Aber ich fand es eigentlich sehr bereichernd, auch mit, ich sag mal, etwas älterer Technik zu arbeiten, weil du nochmal ganz andere Dinge lernst, ne? Wenn dann plötzlich da Platinen oder Sachen plötzlich dreimal so groß sind wie heute, und du mit ganz anderen Komponenten arbeitest und eben beide Welten kennst, ist das natürlich eine Horizonterweiterung, so dass du ein viel breiteres Spektrum auch an Wissen hast. Ja, alles Mögliche. Also, das ist schon spannend, ja. Also wir hatten einmal eine Situation in Afghanistan, da haben wir 33 Stunden Fehlersuche gemacht, weil wir einen technischen Fehler nicht gefunden haben. Ja. Zum Schluss haben wir mit den Ingenieuren telefoniert und das war auch wilde Sache. Was jetzt mit einer Digitaltechnik an manchen Stellen so wahrscheinlich gar nicht hätte passieren können. Ja. Mhm. Aber von dem her konnte ich da ganz, ganz viel lernen und muss dann halt auch lernen, flexibel zu sein. Also von dem her war das für mich eine große Bereicherung, ich sage mal so für mein ganzes Leben, auch diese zwei Welten kennenzulernen, nebeneinander zu haben, auch in der Ausbildung unterschiedliche technische Stände zu haben, fand ich sehr bereichernd, ja.
Aha. Okay. Also wild, ja, jetzt,
ja.
Jetzt genau, free and strong, ne?
Ja.
Also quasi Coach für Menschen mit pornografischen Problemen.
Ja.
Davor bei der Bundeswehr.
Ja.
Und genau, das ging ja nicht nahtlos über, sondern da war ja dann auch quasi noch so ein Mittelteil, ne, wo du dann nach der Bundeswehr, natürlich, wie soll es anders sein, zur Kirche gekommen bist, wenn ich richtig genau recherchiert habe.
Ja, das ist richtig. Genau, ich bin 2015 aus der Bundeswehr raus und habe 2015 ein Theologiestudium angefangen. Genau, habe 4 Jahre da oder ja 5 Jahre mein Theologiestudium gemacht und habe dann auch als Jugendpastor in einer Kirche gearbeitet, damals mit meiner Frau zusammen, wo wir 120 Jugendliche unter uns hatten. Genau, und dann eine Jugendkirche geleitet haben. Das war so ein Zwischenstep, da habe ich dann auch die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht. Genau, ja, also nochmal eine ganz andere Sache. Ja.
Verrückt. 120 Jugendliche. Wo war das? Wo war die
Gemeinde? Das war in Heilbronn. Also
Heilbronx,
halbe Stunde über Stuttgart. Ja, Heilbronx, du sagst es. Haben wir mitten im Ghetto gelebt, ja.
Spannend. Okay. Und die Zeit, also waren die Jugendlichen dann so, hier Sebastian, der war bei der Bundeswehr und das kam gut an? Oder war das denen egal?
Nee, das kam schon gut an. Also ich meine, das fanden die schon alles spannend. Ich meine, man hat ja auch vieles erlebt. So mit 4 Auslandseinsätzen in Afghanistan hast du ja, ich sag mal, vieles erlebt, vieles gesehen, viele Situationen durchgemacht. Man kennt Abläufe. wie viel bin ich denn zu Actionfilmen gefragt worden, ob das realistisch ist und ob das denn geht oder wie das ist. So, das ist manchmal auch ganz spannend. Ja, wo du dir schon denkst, ja, in den Filmen, die haben zum Beispiel immer unendlich Schuss in ihren Magazinen. Ne?
Ja, ja, ja.
Das ist einfach nicht der Realität so, aber ja, genau, das war schon spannend und natürlich ist das schon auch ein kleiner Türöffner da immer gewesen, auch in der Jugendarbeit. Mhm. Heute, also ich bin ja heute auch noch an Schulen immer wieder tätig, wo wir Prävention und Aufklärungsarbeit machen. Und da stelle ich mich immer vor als ehemaliger Soldat und das ist immer ein Türöffner. Das ist so, kriegt man gleich ein bisschen mehr Respekt entgegengebracht. Ja, genau, so, okay, muss ich stramm stehen. Ja, ist ganz witzig. Und weckt natürlich auch Neugierde, Interesse. Was ist das für ein Mensch? Warum war der da? Was hat er gemacht? Was hat er erlebt? So kriege ich immer die Fragen gestellt, auf wie viele Menschen ich schon geschossen habe oder wen ich schon alles getötet habe. Und muss ich immer sagen, ja, gar niemand. Ja, ganz langweilig, aber ich bin froh darüber, also musste meine Waffe nie scharf ziehen. Von dem her ist mir das erspart geblieben, dass ich auch, ja, da aktiv werden müsste. Ja,
Und,
aber da gibt
und
es ganz
viele rumschleppen
Fragen.
Musst.
Ja,
auch,
natürlich,
ne?
Natürlich. Ja, bin ich happy, ja. Aber da gibt es immer viele Fragen, also auch heute noch, ja. Aber war ist ein guter Türöffner, ja.
Voll gut, okay, also schon echt eine breite Erfahrung. Und genau, dann, ich kann mich noch erinnern, da hat der LinkedIn-Algorithmus hat quasi da wird ja immer so vorgeschlagen. Ne? Mhm. Und ich hatte damals recht viele Coaches, Trainer, ne? Und dann kam dein Profil und eben dann auch der erste Satz oben. Und da hab ich gedacht, ha, was steht da? Ha? Also war so richtig so ein Catcher.
Ja.
Eben auch mit weiß gar nicht, wie das bei LinkedIn ist, weil manchmal ist ja, wenn man irgendwo Porno oder Pornografie auch hinschreibt, ne, wirst du von der Plattform ja dann auch gesperrt oder.
Ja.
Ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Das war so richtig für mich so ein kurzer Scrolls-Stopper. Dann habe ich angeklickt und dann gesehen, dass wir ja wirklich einen Katzensprung auseinander wohnen. Dann hatten wir den Kontakt, das erste Telefonat und wo ich mich noch so dran erinnern kann, war, wie du es am Anfang gemacht hast, diese Zahlen.
Ja.
Diese Zahlen, die haben mich total überrollt und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, das, also du hast vorhin gesagt, zwischen 30 und 40 wöchentlich bei was, 50% war es?
53, genau. 19 täglich, 53 wöchentlich, 90 monatlich.
90 monatlich.
Ja.
Genau, und verrückt, 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 verrückt. Also ich muss wieder den Kopf schütteln. Und das heißt, das betrifft ja dann wirklich auch alle Lebensbereiche, somit natürlich auch die komplette Ausbildungsbranche, ja, das ganze Segment. Und ich bin ja dann auch mit meinen ganzen Vorurteilen in unser erstes Gespräch reingekommen, so was ich mir selber so zusammengedichtet habe. Und da habe ich so ja irgendwann gesagt, ja, das sind halt die Männer. Und dann hast du gesagt, nee.
Ja. Ist einfach sehr viel größer und nicht so plump, sage ich mal, ja. Dazu muss man aber verstehen, wie tickt der Mensch oder auch der Mann an der Stelle, wie gehen wir mit Frustration, wie gehen wir mit Konflikten einfach um. Und das ist einfach eine spannende Sache, wie sich das einfach entwickelt. Und ich glaube, dazu trägt jetzt nicht nur, wie ist die Ausbildung, Studium bei, sondern was lernen wir schon auch in unserer Kindheit, in unserer Jugend? Wie gehen wir mit Stress, Frustration, Druck und allem Möglichen um? Weil meine Erfahrung zeigt, dass 90% aller konsumierten Pornos nicht den Wunsch haben, Sexualität jetzt erleben zu wollen, sondern 50% sind Vernachlässigung meiner Grundbedürfnisse. Also wirklich Essen, Trinken, Schlafen, Bewegung, Sport, soziales Umfeld. Und 40% sind emotionale Konflikte, die ich gerade nicht gelöst kriege. Also was wie Stress, Einsamkeit, Überforderung, Kontrollverlust, Minderwertigkeit oder auch Belohnung. Und ich habe jetzt über die letzten 17 Jahre die Erfahrung gemacht, dass jeder Mann eigentlich so 3 bis 5 unterschiedliche Gründe hat, warum er jetzt in dieser Situation konsumiert. Und meistens ist es eine Kombination aus einem körperlichen Bedürfnis und einem seelisch-emotionalen. Also sowas wie, ich habe jetzt schlecht geschlafen, ich bin gereizt, ich habe vielleicht Hunger, weil ich irgendwie noch nichts gegessen habe heute, ganz Tag auf der Baustelle war, und jetzt kriege ich irgendwie noch eine schlechte Nachricht und dann konsumiere ich. Warum? Weil wir, besonders wir Männer, in unserer Jugend gelernt haben, wenn ich ein negatives Gefühl habe, dann fällt es mir schwer, das auszuhalten. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. So, weinen ist nichts für Männer, das tut man nicht, oder was es da alles für Glaubenssätze gibt. Indianer kennen keinen Schmerz. Und wir haben nie gelernt, wie gehe ich mit Trauer, mit Frustration, mit Traurigkeit um? Wie vielleicht diesem Gefühl einen Ausdruck, ja, wenn ich das jetzt so sage, wenn manche Männer schon sagen, was soll das sein? Ja, aber die Sache ist die, Freude können wir ja auch ausdrücken. Ne? Wir lachen, wir machen Party, wir springen in die Luft, so, wir teilen das. So, das heißt, manche Emotionen kriegen wir zum Ausdruck gebracht. So, da kommen wir auch gar nicht auf die Idee, Schublade aufzumachen, die reinzustecken und wieder zuzumachen, weil das halt schöne Gefühle sind. Aber genau das können wir eben nicht mit Trauer, mit Schmerz, mit Frustration, vielleicht auch mit Angst und Sorge. Und was wir eben festgestellt haben, in unserer pubertären Phase, wenn wir unseren Körper kennenlernen, wenn wir uns selbst befriedigen, haben wir einen Orgasmus und das ist ein schönes Gefühl. Und Männer sind manchmal einfach gestrickt. Und jetzt kommt nämlich das, was haben wir erlernt an der Stelle. So, ich habe ein negatives Gefühl, dann erinnere ich mich zurück, das letzte Mal, als ich mich selbst befriedigt habe, hatte ich ein schönes Gefühl. Das heißt, jetzt fangen wir an, immer wenn ich jetzt ein negatives Gefühl habe, tue ich mich selbst befriedigen, habe einen Orgasmus, habe ein schönes Gefühl. Jetzt die Sache, dass irgendwann unser Kopfkino dazu nicht mehr ausreicht und das ein bisschen langweilig wird, was wir jetzt während der Selbstbefriedigung denken, und dann kommen Pornos dazu. Und auch hier entwickelt sich dann etwas, das nenne ich immer so diese Aktivitätsspirale. Das heißt, die Abstände zwischen dem Konsum, die werden immer geringer und die Inhalte werden immer heftiger. Weil das, was ich vor 3 Wochen gesehen habe, hat so einen richtig krassen Dopaminschubreiz in meinem Gehirn ausgelöst. Da war Party hart, sage ich mal. Heute ist das schon gar nicht mehr ganz so spannend, wenn ich das wieder anschaue, und in 2 Wochen langweilig. Das heißt, damit ich denselben Zustand in meinem Gehirn wieder erlebe, krasse Rauschparty, brauche ich neues, härteres Material. Und das ist so eine Spirale, die sich dann über die Jahre hinweg entwickelt. Und das ist das, wie es dann entsteht von dem, dass wir Männer, Konflikte, die nichts mit Sexualität zu tun haben, so Einsamkeit, Stress, Überforderung, auf Sexualität übertragen, weil wir in unserem Gehirn gelernt haben, da erlebe ich ein positives Gefühl. Das heißt, negatives Gefühl, ich konsumiere, ich tue mich selbst zufrieden, habe wieder ein positives Gefühl. Das Problem ist, mein Ursprungskonflikt wurde dadurch nicht gelöst. Und entweder ich starte die Spirale von vorne und konsumiere wieder, oder ich stelle mich dann dem Problem, ja, was meistens dann ein bisschen schwieriger ist. Aber das ist so dieser Ablauf und warum viele Männer da drin hängen. Und deswegen sage ich immer, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist nicht die Frage, ob ein Mann schon mal konsumiert hat, sondern wann hat es geschafft, den Absprung zu schaffen und gelernt, gesund mit sich umzugehen, mit Konflikten, mit meinem Umfeld, mit meinem Ausbilder, mit meiner Ausbildung, mit meiner Familie, mit meiner Partnerin, mit meinem Umfeld. Wie gehe ich damit gesund um? Genau. Und an dem Punkt stehen die meisten Männer, die dann zu mir kommen, dass sie sagen, das kann ich nicht. Braucht natürlich viel Einsicht, auch Erkenntnis, darüber zu sagen, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, und ich will jetzt lernen, gesund mit mir umzugehen. Ja.
Ja, also das, was du beschreibst, ne, mit diesem, das muss dann irgendwie noch was Besonderes sein, etc., das haben wir bei Social Media auch, ne? Ja. Also das kann, glaube ich, ja wirklich irgendwie jeder nachvollziehen, der mal dann so Shorts oder eher so Kurzvideos, also TikTok zum Beispiel ist auch so heftig, ja, und du merkst dann auch, ja, wie du in so einen Rush reinkommst. Jetzt habe ich eine super, super Frage, aber die ist wieder weg. Ja, verrückt. Und das heißt ja aber auch, dass mit dem Smartphone, ne, oder ich formuliere es mal anders, wir sind ja einen Ticken älter. Ne? Also wir sind ja ohne Smartphone groß geworden. Ja. Ne? Da war das nicht so leicht. Es gab zwar, wenn du in die Videothek gegangen bist, ne, wo es früher noch die VHS-Kassetten auch gab zu meiner Zeit.
Ja. Kenne ich auch noch.
Abgetrennten Bereich, ne, wo du dann
der rote
gar nicht hin konntest. Ja. Ja. Genau, und jetzt ist es ja sehr, sehr leicht geworden. Mhm. Aber das ist jetzt kein so ein Generationending, oder? Also das hat jede Generation dann auch eingeholt. Also auch Leute, die jetzt, wie ich, bin Mitte 40 oder 50 oder 60, die sind von einem Smartphone eigentlich eingeholt worden.
Ja, absolut. Also natürlich verändert sich da auch der Konsum. Und er wird immer mehr auch in die breite Masse jetzt in älteren Generationen auch gehen. Ja. Wenn ich mir das mal anschaue, mein ältester Klient, den ich jetzt letztes Jahr hatte, ist 76. Ja. Aktuell habe ich drei Männer auch Ü60 bei mir in der Beratung. 66, mhm. 68 und 69. Das heißt, auch hier stellen wir fest, dass es auch im hohen Alter da zu Herausforderungen kommen kann. Ja, das sind ganz unterschiedliche Konflikte, ganz unterschiedliche Dramen, sage ich mal, die sich da auch abspielen, warum jetzt jemand konsumiert. Aber ich sage mal, die Herausforderung, damit ist jedermann konfrontiert. Ja, wie gehe ich mit Sexualität um? Wie gehe ich mit mir um? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Wie gehe ich mit den Konflikten um? Und das Smartphone bietet uns halt den Zugriff auf 1,3 Milliarden Porno-Webseiten, ja, musste man geben, 1,3 Milliarden. Innerhalb von 10 Sekunden kannst du die krassesten Sachen reinziehen. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, wie wird sich die ganze Industrie auch verändern, was wird passieren, dann werden wir mit KI und ich sag mal den virtuellen Brillen etwas erleben, was einfach extrem krass ist. Weil du kannst jetzt einfach einen Prompt schreiben. Ja? Und da kannst du jetzt das Krasseste reinschreiben, was du dir vorstellst, was in der Realität total unmöglich ist. Mhm. Aber KI wird dir dann nachher ein Szenario generieren, was du mit einer 3D-Brille siehst. Und dann ist dieses Erleben nicht mehr zweidimensional wie auf dem Fernseher, sondern dreidimensional, was um dich herum passiert. Wo du dann quasi jegliche, ja, ich nenne es mal jetzt Perversion, Abartigkeit ausleben kannst. Was es dann schwierig macht, jemals wieder gesunde, gelingende Interaktion in der Sexualität mit einem Gegenüber in einer Beziehung zu erleben. Ja, mhm. Das wird die Zukunft sein und das wird nochmal einen krassen Einfluss auch haben. Wie entwickeln wir uns da dann auch weiter? Gerade für die jetzt vielleicht gerade mal, ja, 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind. Ja. In 20 Jahren werden wir da wohl ganz anders so stehen. Ja.
Aber das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn jemand auf sich achtet, ne? Der Schlaf stimmt, Ernährung stimmt, ja. Er hat vielleicht auch den Sport gefunden, der für ihn ein gutes Ventil ist, dann ist diese Wahrscheinlichkeit für ihn dann auch geringer, da so aus der Not quasi reinzurutschen, so ein Ventil finden zu müssen?
Ja, absolut. Also was wir machen in der Begleitung jetzt gerade bei mir, ist, ich sag mal so, im zweiten und dritten Bereich schauen wir uns an, was für ein Bedürfnis steckt denn hinter dem Konsum. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, diese 90%, die jetzt konsumieren, aber gar nicht Sexualität erleben zu wollen, wie kriegen wir dich gesund versorgt? Das heißt erstmal, dass die Männer anfangen zu reflektieren, herauszufiltern, zu finden, was ist das, was ich brauche? Wie kann ich das dann im zweiten Schritt gesund umsetzen? Und drittens, wie komme ich jetzt ins Machen? Das ist so ein Ablauf, wo ich, wenn ich jetzt über 6 Monate begleite, immer wieder versuche einzutrainieren, einzustudieren. Deswegen arbeite ich auch mit dem täglichen Feedback. Das heißt, ich stehe mit jedem Klienten täglich per WhatsApp im Austausch. Die schicken mir abends immer einen Daumen hoch, dass sie nicht konsumiert haben, mit 3 Reflexionsfragen. Wie ist mein körperliches Energielevel? Wie ist mein seelisch-emotionaler Zustand? Und wie ist mein sexueller Druck? Und hier müssen wir einfach, ja, schauen, dass Ernährung stimmt. Trinken stimmt, Schlaf stimmt. Ja, da haben wir gerade die Herausforderung, gerade bei den 30- bis 40-jährigen Papas, die irgendwie zweites, drittes Kind haben, vielleicht gerade ein Häusle gebaut haben und jetzt noch irgendwie 2, 3 Projekte an der Backe haben, die einfach sagen, ja, ich schlafe vielleicht 2,5 Stunden am Stück, dann kommt Baby Nummer 1, dann schlafe ich wieder 2,5 Stunden, dann kommt Baby Nummer 2, will irgendwas von mir. So, Haushalt muss gemacht werden, mein Job will auch noch irgendwas, dann bin ich noch dabei, die Photovoltaikanlage auf mein Dach raufzuschrauben, Da ist gar keine Zeit, erstmal zu reflektieren, wie geht's mir denn? Dann ist da keine Zeit, sich gut zu versorgen, mal zu fragen, was sind denn meine Bedürfnisse? Ja, weil um dich herum gerade alles schreit und jeder will was von dir. Und da ist halt häufig das Problem, dass die Männer nicht auf sich selber achten, weil einfach so viel an ihnen hängt. Und es ist ja auch enorm viel. Aber ich sag's immer wieder, du kannst gut für dein Umfeld nur sorgen und da sein, wenn es dir als Mann selber gut geht. Und deswegen ist die wichtigste Priorität, dass es dir gut geht. Ja? Und dass du Wege findest, wie gehe ich damit um. Und natürlich ist das ein Riesenstruggle, weil du kannst jetzt deinem ein-, zwei-, dreijährigen Kind nicht nachts sagen, jetzt schlaf mal durch. Ja? Das ist einfach eine Herausforderung. Das ist einfach eine Frustration, mit der wir herausgefordert sind. Aber wir müssen es dann schauen, dass wir andere Lebensbereiche da gut hinkriegen. Dass du eben gute andere Freundschaften hast. Dass du auch mit deiner Partnerin auch immer wieder Zeiten hast, wo ihr als Paar zusammenkommt, nicht nur als Eltern, ne? Dass du dich auch mit anderen Männerfreundschaften triffst. Und das sind so die ganz, ganz großen Herausforderungen. Und wenn wir diese Sachen angehen und dann auch, ich sag mal, gesunde Routinen erlernen, ja, was sind gute Morgenroutinen, Abendroutinen, gerade auch, wie ist mein eigener Social-Media-Konsum, ne? Es ist natürlich immer entspannter, irgendwie von der Arbeit heimzukommen, kurz aufs Sofa zu flacken und einmal durch Insta zu scrollen. Einfach mal nichts tun, ja? Aber ist das denn genau das Richtige? Wäre nicht besser, jetzt 10 Minuten spazieren zu gehen, eine halbe Stunde joggen zu gehen, frei zu werden, dass du wieder präsent für deine Familie auch sein kannst oder je nachdem, wo du jetzt gerade stehst, ja?
Das ist bequem.
Das sind so die Herausforderungen. Aber wenn wir es schaffen, diese Punkte anzugehen, dann ist, wie du schon sagst, schaffen wir es, diese 90% Konsum zu minimieren.
Ja.
Und dann geht es darum.
Du hast es gesagt. Seelisch, emotional, wie ist mein Zustand? Also meine Erfahrung ist die, wenn ich die Frage nach zum Beispiel nur emotional, einen anderen Mann in meinem Alter frage, wie geht's dir denn? Ja, dann ist die Antwort wie? Gut. Ja, weil diese Formulierung gar nicht da ist. Also man kann es nicht abrufen.
Ja.
Ja, man kommt da nicht ran und dann hat man irgendwie so ein komisches Bauchgefühl und dann kriegt man das aber nicht formuliert.
Ja.
Also das muss man auch erstmal üben, ne? Also nicht nur zu wissen, wie geht's mir, sondern ich muss erstmal rankommen.
Ja. Deswegen starte ich immer, also ich stelle die Frage auch oft, wie geht's dir? Und wenn ich dann einen Mann sehe, der da vor sich hinstammelt, sage ich, ja, wie soll's mir denn schon gehen? Ganz schwäbisch, ja, genau, Unkraut vergeht nicht oder was es da alles für Sprüche gibt. Da stelle ich immer die Frage auf einer Skala von 1 bis 10 aus dem Bauch heraus. Wie geht's dir? Mhm. Und weil das ist so eine coole Sache, da kann ich einfach eine Zahl sagen. Die Zahl trifft es eigentlich auch immer sehr gut, aber ich muss jetzt nicht begründen, warum ist es jetzt eine 6, eine 4, eine 8.
Ja.
Ja?
Mhm.
Aber du kannst einfach als Gegenüber wahrnehmen, ja, wenn jetzt 1 niedrig ist, 10 hoch und einer sagt, mir geht's eine 4, dann weißt du, okay, hier ist es nicht so gut, ja. Wenn einer sagt 6, dann sagst du, ja, ein bisschen über der Mitte, aber könnte besser sein. Wenn er sagt 8, weißt du, top. Und wenn er sagt 10, dann ist gerade irgendwas Krasses passiert, hat sich neu verliebt, Gehaltserhöhung oder was weiß ich.
Ja.
Genau.
Ja,
also deswegen kann das schon mal helfen, so mit dieser Skala auch nachzufragen. So starte ich meistens auch, um näher an dieses Gefühl ranzukommen. Weil wie du schon sagst, ist es natürlich total herausfordernd. Ja.
Okay. Ja, krass. Also jetzt haben wir ja auf jeden Fall mal die Basics, ne? Oder so, so auch ein bisschen den Einblick in deine Arbeitswelt. Wenn wir jetzt mal die Ausbildungsbrille aufsetzen, was oder anders gefragt, warst du auch schon mal an der Berufsschule?
Mein erstes Jahr Ausbildungsjahr als Elektriker damals, das war eine Berufsschule.
Als Coach meine ich, weil du du bist immer mal an Schulen. Ja. Bist du da auch an Berufsschulen? Also hast du Azubis?
War ich tatsächlich auch schon zweimal. Also ist jetzt nicht so hauptsächlich. Meistens bin ich so 8. bis 12. Klasse, aber ich war auch schon an Berufsschulen, ja.
Aha. Und das ist ja verrückt, weil zum Beispiel die 12. auf dem Gymnasium, die sind ja so alt wie die Jungs und Mädels in der Ausbildung.
Ja.
Ne? Also das fängt ja ab 16 an.
Ja.
Und in der 12., ja, 12 plus 6, ne, dann bist du 18, ja, 17, 18, ist eigentlich das gleiche Alter. Warum kommen nicht häufiger Berufsschulen auf dich zu?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich glaube, dass man da nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt hat und jetzt weniger auf Prävention ist, wie wir es jetzt, ich sag mal, auf weiterführenden Schulen haben. Weil die Präventionskonzepte haben wir jetzt ja, ich sag mal, an allen Schulen. Aber Berufsschule ist jetzt so mehr, ja, wir sind jetzt alle erwachsen, da brauchen wir keine Prävention mehr. So. Ich glaube, dass das so ein Thema ist und eben auch, ich glaube, dass die Beziehungen zwischen den Lehrkräften und den Jungs und Mädels einen Tick anders da ist. Also ich glaube, dass die in den Schulen nochmal persönlicher, privater ist, weil man auch viel länger ja zusammen ist, über Jahre hinweg, was wir jetzt so an der Berufsschule nicht haben. Genau. Mhm. Ja, und die, also das sind jetzt so Hypothesen, sage ich mal. Ja.
Ja. Die zweimal, wo du dann an der Berufsschule warst, wie kannst du dich da noch dran erinnern oder ist es schon arg weit weg?
Doch, kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil das war sehr, sehr spannend und eindrücklich. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber da hatten wir auch, ich glaube, das waren so 16- bis 24-jährige Jungs und Mädels, die da waren. Mhm. Also, ja, schon, ja. Ich glaube, da waren teilweise auch im zweiten Ausbildungszweig oder Weg mit drin. Genau, aber das hatten wir auch diese Themen, was natürlich sehr, sehr spannend ist, weil wenn wir uns dieses Altersspektrum anschauen, dann auch jeder schon mal Kontakt damit hat, Berührung hatte und man da erstmal keine negativen Folgen sieht. Ja. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Kollegin da zusammen war und ein Mädel kam rein, die war vielleicht 18, 19, und die kam rein und sagte, ja, also mein Freund, der schaut das regelmäßig, ich habe damit gar keinen Stress, was wir denn jetzt für ein Problem haben. Ja, 90 Minuten später ist sie rausgegangen, hat gesagt, wenn der nicht aufhört, dann trenne ich mich sofort und das Gespräch suche ich heute noch. Also auch diese Sachen erleben wir, dass es so ein 180-Grad-Shift gibt, wenn es dann um dieses Thema geht, wenn uns dann mal deutlich wird, was hat es für Auswirkungen? Was macht es mit mir? Wie verändert es meine Gehirnstruktur? Was macht es mit meinem Leben? Ja, weil klar haben wir jetzt so, ich sage mal, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es wird dadurch normalisiert, aber was es mit uns macht, darüber spricht niemand. Ja, das Spannende ist, dass aus dieser Berufsschule sich quasi, also das ist bestimmt schon, wie viele Jahre ist es her? Ich weiß es nicht. Vielleicht 8 Jahre, dass ich da an der Schule war.
Ja.
Mhm. Und 3 Jahre später, also vor 5 Jahren, hat sich dann einer von den Jungs gemeldet über Instagram. Der hatte noch irgendwo den Kontakt ausgegraben und der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ich hatte über 200 One-Night-Stands und jetzt mit Mitte 20 habe ich Erektionsprobleme, ja, und kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Ja, ich merke, wie der war so im Vertrieb, Außendienstler, keine Termine, keine Abschlüsse, dadurch Selbstwertprobleme und das war so diese Abwärtsspirale. Dann hat er weiter konsumiert und hat angefangen mehr und mehr zu konsumieren, versucht seinen Selbstwert über Sexualität und One-Night-Stands irgendwie herzustellen, hat dann wieder Anrufe getätigt, nur Absagen bekommen, keine Abschlüsse und so ging das einfach bergab. Und der kam dann zu mir und wir haben ein halbes Jahr zusammen gearbeitet. Ja? Genau. Sehr, sehr intensiv, richtig stark gearbeitet zusammen. Der hat dann nachher für sich auch beschlossen, okay, ich probiere es mal, lass mich auf eine Frau ein. Und der hat sich dann auch jetzt dann vor 2,5 Jahren wieder gemeldet, also 2,5 Jahre, nachdem wir aufgehört haben zu arbeiten, und sagt, hey Sebastian, mein Sexleben ist sowas von krass gut, so war es noch nie in meinem Leben. Ich bin mit einer Frau zusammen seit 2,5 Jahren. Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Mein Leben läuft, weil wir dieses Thema Sexualität in den Griff gekriegt haben bei ihm, haben sich alle anderen Bereiche außenrum stabilisiert. Genau. Und so, ich glaube, er hat sogar eine Selbstständigkeit dann gestartet und richtig gut durchgestartet. Ja, also. Ja, das sind so schöne Momente. Ja.
Wir sehen ja ganz häufig so dann zum Beispiel als Ausbilder, ne, wir sehen unsere kleine Truppe an Azubis und dann fragen wir uns, Mensch, warum ist denn der heute so daneben? Ne? Also, und dann immer so, hast du schlecht geschlafen? Und man, dann nochmal ein Stückchen weiter denken. Also nach unserem Workshop habe ich dann irgendwie so ein bisschen glaube ich, auch zu sehr immer gesehen. Und gerade in die andere Richtung, aber dass man das auch mal auf dem Schirm hat. Ne? Ja. Dass es einfach so mannigfaltige Unterschiede gibt. Ne? Also wir haben sowas wie Spielsucht, ja? wir haben Drogen und wir haben auch Alkohol. Ja, das sind so, glaube ich, in Deutschland die Top 3, wo man sagt, ja, es ist ganz klar. Aber da dann auch ja, die Pornografie mit auf dem Schirm zu haben, ist schon wild. Ja, du hast gerade gesagt, was es mit uns macht. Ne? Also das ist ja, ist das untersucht, sag ich mal? Also du hast gemeint, mit Gehirnstrukturen, die sich auch verändern?
Ja. Ich sag mal so, die Pornografie-Sucht als solches im medizinischen Bereich steckt noch absolut in Kinderschuhen. Also da haben wir zwar schon erste Ergebnisse, aber da wird es noch sehr, sehr viele mehr Studien über die nächsten Jahre auch geben zu dieser Thematik. Aber was wir schon feststellen, und das haben wir schon auch durch verschiedene Studien bewiesen, ist, dass sich wirklich Gehirnstrukturen durch den Konsum verändern. Auch in den Abläufen, wenn es zum Beispiel um Impulskontrolle geht, um Entscheidungsgewalt, um Entscheidungsfindung, dass sich da vieles verändert. Und das stelle ich wirklich bei allen Männern fest, die zu mir kommen, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Impulse zu kontrollieren und zu steuern. Dass es ihnen schwerfällt, auch teilweise Verantwortung zu übernehmen, weil man ganz häufig Verantwortung an die Pornos abdelegiert. Ja? Es geht mir schlecht, jetzt soll es mir gut gehen, Pornos regelt das mal für mich. Aber nicht, wie gehe ich da damit um? Also auch, dass ich nicht lerne, mit Konflikten umzugehen, sondern ich betäube mich. Ich gehe immer in die Flucht, ich gehe immer irgendwo in eine Abwehrhaltung, aber ich lerne nicht, in Konflikte zu gehen. Ich lerne mich nicht, für mich einzustehen oder damit umzugehen. Und da haben wir schon viele, viele Veränderungen, was es einfach mit sich macht. Ja, auch hormonell, ne, haben wir durch den Konsum, durch die Selbstverfügung oft einen niedrigeren Testosteronwert. Ja, Hormonhaushalte, die nicht stimmen, deswegen schlafe ich schlecht, Resilienz lässt nach, ich bin nicht emotional stabil, ich knick eher ein, ich komme mit Druck vielleicht nicht klar, was wir natürlich manchmal in Ausbildung oder jetzt auf dem Bau, muss ich sagen, ist manchmal die Sprache ein bisschen härter. So, das war für mich als 15-jähriger Sensibler auch nicht ganz so einfach, oder 16 war ich damals, ja. Ja, bist du plötzlich mal in einer anderen Welt, wo es ein bisschen schroffer zugeht und so, ja. Und das passiert natürlich auch in der Berufsschule oder auch in der Ausbildung, ja. Wie gehe ich damit um? Das sind einfach so Auswirkungen, die schon enorm und belastend sein können, ja.
Dann Impulskontrolle, das heißt, das kann sich dann auch wiederum auf den ganzen Alltag ausüben. Und keine Ahnung, dann will ich eigentlich irgendwas nicht essen und zack, schieb's mir in den Mund. Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Impulskontrolle nachlässt?
Mhm. Also meistens ist es quasi so, dass irgendwelche Gedankentrigger, Impulse in dir aufpoppen. Das heißt, entweder kommt jetzt der Gedanke an, was könnte ich konsumieren, oder es kommt ein altes Bild hoch, mir begegnet eine Frau, oder ich sehe, was weiß ich, irgendeinen Kalender, den wir ja in ganz vielen Ausbildungsstätten auch hängen haben, wo dann die leicht bekleideten Frauen drauf sind. Und was in dem Moment passiert, ist, dass Dopamin in deinem Gehirn produziert wird. Und dieses Dopamin sorgt dafür, dass unsere rechte vordere Gehirnhälfte betäubt wird, wo wir rationale Entscheidungen treffen. Und hier ist es jetzt, dass wir quasi diesem Impuls folgen und den nicht mehr kontrolliert kriegen, weil das Dopamin an der Stelle so krass durchschlägt und unser Gehirn kriegt signalisiert, hey, du musst jetzt Pornos konsumieren, du musst dich selbst befriedigen, du brauchst jetzt einen Orgasmus, sonst kannst du nicht weitermachen. Das ist dann eine Impulskontrollstörung quasi, wo wir feststellen, okay, dieser Mensch lässt sich von diesem Impuls so sehr stark leiten, dass es keine andere Handlungsoption für ihn gibt. Und das ist zum Beispiel eine Veränderung. Das heißt, da kann es sein, dass viele Männer beschreiben, dass sie wachen morgens auf, ihr erster Gedanke ist, was kann ich konsumieren? So, du bist in der Ausbildung, im Studium, auf der Arbeit und du überlegst, was kann ich konsumieren, wenn ich daheim bin? Oder wenn es dann weiter fortgeschritten ist, habe ich auch schon immer wieder erlebt. Ich habe einen Klienten, der sagt, es kann vorkommen, dass er zweimal am Tag auf der Arbeit konsumieren muss, sich selbst befriedigen muss, damit er sich wieder konzentrieren kann. Weil er es nicht schafft, länger als 60, 70 Minuten an einer Sache konzentriert zu arbeiten. Und das sind dann, ich sage mal, so krasse Auswirkungen, die dann passieren. Aber dass dieser Gedanke des Konsumes oder alles dreht sich um den Konsum immer präsenter, immer größer wird und unser Leben bestimmt. Und was dadurch passiert ist, dass ich andere Bereiche in meinem Leben vernachlässige. Soziales Umfeld. Ich treffe mich nicht mehr mit meinen Jungs, Fußball spielen zu gehen, zusammen irgendwie Fußball anzuschauen oder Auto, Moped rumzuschrauben, was weiß ich. Ne? Ich ziehe mich zurück und isoliere mich. Dadurch konsumiere ich noch mehr, ne? Lerne noch weniger mit anderen Menschen zu interagieren, mich auszutauschen, auszugleichen, wie gehe ich mit Konflikten um. Und dann geht der Konsum eben auch so weit, dass ich quasi auch meinen Schlaf vernachlässige. Dass ich teilweise bis 3, 4, 5 Uhr morgens konsumiere, 2 Stunden noch Schlaf und dann mich irgendwie zur Arbeit quäle und in der Ausbildung sitze und so wie du beschrieben hast, ja, ein bisschen müde bin an der Stelle. Ja.
So müde.
Das sind dann einfach solche Auswirkungen, wo da zusammenkommen.
Ja.
Was ich alles verändern kann.
Und wenn ich jetzt als, also ich bin vielleicht für eine Gruppe wieder zuständig, ne? Als Ausbilder. Wenn ich da jetzt irgendwie präventiv was machen wollen würde, ne? Also ich muss ja vielleicht noch gar nicht was mitbekommen haben, aber die Zahlen sprechen ja einfach dafür. Wenn ich da jetzt 20 18-Jährige habe, ne? Dann sind wir da wahrscheinlich auch bei 50%.
Die Zahlen jetzt bei den 16- bis 19-Jährigen sind nahezu identisch wie bei den 31- bis 40-Jährigen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Gruppe haben mit 20 Jugendlichen, dann wissen wir, 19% konsumieren täglich. Das heißt, es werden so im Schnitt 4 Jungs sein.
4 von 20.
10 von 20 werden wöchentlich konsumieren und 18 von 20 einmal im Monat.
Das ist der Schnitt. Und wenn ich da jetzt was quasi für meine Azubis machen möchte, ja, oder das einfach auch mal, ich habe vielleicht eine gute Beziehung zu denen und was wäre da dein Vorschlag? Also wo kann man da einfach mal eine Fläche bieten oder auch
Also entweder man kann sich selber so ein bisschen fortbilden an der Stelle und überlegen, was gibt's. Also ich meine, mittlerweile haben wir richtig viele Programme, auch auf Google findet man viel über diese Thematik, um erstmal aufzuklären, auch einfach nur mal grob zu sagen, Zahlen, Fakten, Statistiken, um aufzuzeigen, so, das ist ein Problem, das betrifft uns. Und dann aber auch, was sind die Auswirkungen, was macht es mit uns? Und dann die Frage, wie gehe ich mit Konflikten um, was tue ich? Das wäre so ein Ablauf, wenn man das selber gestalten will. Natürlich kann man sich auch bei uns melden. Wir machen auch präventive Aufklärungsarbeit an der Stelle. Machen da auch Workshops, um auch mit den Jugendlichen, jungen Erwachsenen da ins Gespräch zu kommen. Ja, weil manchmal verstehe ich auch, dass das Thema dann doch so privat und intim ist, dass man das vielleicht selber gar nicht tun möchte. Ja, geht man damit um, wenn man plötzlich selber eine Frage gestellt kriegt. Ja, also wenn die Leute dann sagen, ja Marc, wann hast du denn den letzten Porno geschaut? Ne? Ist die Frage, willst du die überhaupt beantworten? Oder ist es dann nicht auch zu persönlich, auch in diesem Ausbildungskontext, wo sind da Grenzen? Das macht es manchmal schwierig, auch selber da Vorbild zu sein, weil man sich halt gewissen Fragen stellen muss, beziehungsweise sich klar machen muss, wo sind meine persönlichen Grenzen? Was will ich von mir auch teilen und was nicht? Und vor allen Dingen, was geht jemand anderes was an? Und wo ist einfach eine normale Grenze? So, das geht dich nichts an. Punkt. Ja. Aber wenn man halt jetzt darüber spricht, hey, wie ist dein Konsum, muss man halt auch damit rechnen, dass man gefragt wird, ja, wie machen Sie das denn privat? Ja, also, also das muss man sich halt bewusst sein auch. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist es wichtig, hier präventive Aufklärungsarbeit zu machen. Das ist nachher der wichtigste Grundbaustein. Und wenn ich es mal auf mein Leben betrachte, ich habe meinen ersten Porno gesehen, als ich 12 Jahre alt war. So, ich war zwar aufgeklärt, aber ich wusste nichts über Sucht und Abhängigkeit. Hab dann mit 13, 14 immer mehr konsumiert und mit 15, 16 war ich an dem Punkt, dass ich süchtig war, abhängig war. Das war der Moment, wo ich teilweise mehrere Stunden täglich konsumiert habe. Und ich habe keine Anlaufstelle gehabt. So, kein Lehrer wusste es, meine Eltern wussten nichts. Und ich habe gelitten, ja, weil ich das eigentlich gar nicht mehr wollte. Und trotzdem habe ich immer wieder konsumiert. Und es gab einfach keine guten Anlaufstellen. Und ich glaube, mein Leben wäre anders verlaufen, hätte ich jetzt in der 8. Klasse mit 14, 15 präventive Aufklärungsunterricht darüber gehabt, dass Pornografie zu einer Sucht und Abhängigkeit führen kann. Dass das irgendwann von dem, was du vielleicht irgendwie als Genuss und schön empfindest, auch plötzlich umschlagen kann und was mit dir macht. Dann, glaube ich, wäre ich vielleicht gar nicht in eine Sucht gekommen. Ja, ist natürlich jetzt hypothetisch, kann man jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, das ist zumindest das Feedback, was wir auch an den Schulen immer wieder kriegen, die einfach sagen, hey, danke, das war mir so gar nicht bewusst. Das ist halt das Problem.
Ist es sehr verharmlost. Ja. Ja. Also es ist ja nur ein Filmchen.
Genau.
Und ich kann mich schon noch daran erinnern, dass ich in der Schule hatten wir das Thema Drogen. Ja, da wurde irgendwie so alles genannt, wie wirkt was, wie schlimm ist auch irgendwas. Zum Thema Pornografie. Ich sehe es auch bei meinen Jungs gerade, da ist schon die Sexualkunde ist schon so ein ganz heißes Thema, wo man eigentlich nicht drüber sprechen kann. Aber habt ihr bei Free and Strong dann auch, einen Kurs habe ich gesehen bei dir auf LinkedIn, aber ist dieser Kurs dann eher für Menschen, die es für sich angehen, oder habt ihr auch sowas wie eine Multiplikatoren-Schulung oder wie auch immer?
Bisher noch nicht an der Stelle tatsächlich. Also den Videokurs, den wir jetzt haben, das ist quasi für Männer, die betroffen sind und unter ihrem Konsum leiden und sagen, ich will da raus. Und der Videokurs ist aufgebaut wie eine Psychotherapie, 6 Module, über 70 Videos, über 40 Arbeitsblätter. Das geht wirklich in die Tiefe, dass du selber ganzheitlich für dich da rauskommen kannst. Das heißt, mit erlernen neue Gehirnstruktur, schauen, was sind meine Bedürfnisse, gesunde Routinen, also alles, was ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt habe, das ist da alles mit drin. Was wir dann auch noch haben, ist ein Gruppenprogramm, wo man einfach sagt, hey, hier kann ich mit anderen Männern auch unterwegs sein. Das heißt, hier schauen die den Videokurs, wir kommen einmal die Woche zusammen. Da habe ich jetzt gerade meine erste Gruppe im Januar gestartet. Da sind gerade 3 Männer drin. Aha. Die sind, 2 sind 21, einer 27 beispielsweise. Und wir gehen das ganze Thema so über 12 Wochen gemeinsam an. Ja.
Aber die kennen sich wahrscheinlich untereinander jetzt nicht, die 3.
Die kennen sich nicht. Nee. Die sind aus ganz Deutschland zusammengewürfelt. Es war mal so ein Testballon von mir, funktioniert sehr, sehr gut. Da ist jetzt auch eine Offenheit da über die Wochen entstanden, die Dinge zu teilen, wie geht's einem, weil uns alle denselben Schmerz verbindet. Ja. Und dann spricht man darüber. Und das ist eine Hammerentwicklung bei den Männern. Ja. Also was ich da sehe, ist, ich bin richtig stolz auf die, das ist Hammer. Oder halt die 1:1-Beratung. Wir sind jetzt gerade im nächsten Schritt dabei, einen Elternratgeber rauszubringen und versuchen, da mehr hinzugehen. Aber wir sind auch dabei, Broschüren gerade zu entwickeln. Was kann ich jetzt tun, wenn ich merke, mein Konsum ist so außer Rand und Band? Also wir haben dann so 15, 20 Seiten. Da sind wir jetzt gerade dabei. Jetzt speziell für den Ausbildungs-, Schulungsbereich, in dem Bereich sind wir jetzt tatsächlich noch nicht so stark aufgestellt. Ja.
Ja.
Fehlt uns ein bisschen die Manpower, um das auch in den Bereich zu bringen, aber es ist absolut wichtig, ja, auch hier die Prävention noch mehr voranzutreiben. Ja.
Aber das würde ja auch heißen, ne, wenn ich jetzt Ausbilder, Ausbilderin bin und ich habe den Kurs, den ihr habt, ne, schaue mir den an, dann also kriege ich ja so ein Gefühl für, ne, was hilft. Ne? Also nicht nur so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern pass mal auf, hier sind auch die Möglichkeiten, wie wir da rauskommen.
Ja.
Und also wenn du schon sagst, ne, Routinen, Reflexion, ne, ein gesünderes Ich, das muss ja erstmal in erster Linie gar nichts mit Pornografie und dem Konsum zu tun haben, sondern das ist ja für jeden gut per se.
Absolut, absolut, ja. Also ich meine, ich sage immer, Porno ist mein Aushängeschild. Aber was wir machen ist, ich sag mal, ja, dein Leben zu strukturieren, in gesunde Bahnen zu bringen. Das heißt, auf dich körperlich gesund zu achten, auf dich mental gesund zu achten, die Verantwortung für dich zu übernehmen und einfach zu fördern, dass ein gesunder Lifestyle entsteht. Mit allen Herausforderungen, aber so die Spannung, ich sag immer, wir müssen lernen, die Spannung zwischen Plus und Minus auszuhalten. Zwischen dem, was läuft gut in meinem Leben und was läuft nicht gut. Ohne, dass ich dabei einknicke oder jetzt nach rechts oder links versuche abzutauchen. Sondern ich muss als erwachsener, gesunder Mensch es aushalten, dass Dinge in meinem Leben gut laufen und mich auch versöhnen mit den Dingen, die nicht gut laufen. Ja.
Ja.
Und dafür brauche ich aber auch Unterstützung, Reflexion auch von außen, die mir signalisieren, hey, du bist eigentlich auf einem guten Weg. Ich stelle fest, dass du resilienter bist, dass du mehr mit Frustration umgehen kannst. Das können zum Beispiel Ausbilder, Ausbilderinnen ganz gut beobachten, weil sie ja da die Jungs und Mädels über einen gewissen Zeitraum auch beobachten. Und so ein Feedback ist Gold wert. Weil wenn man in dieser Entwicklung gerade steckt, und da stecken alle 16, 17, 18, 19, 20-jährigen ja. Jungs und Mädels drin, dann sieht man das oft nicht. Und da von außen einfach nur das Feedback zu bekommen, das ist Hammer. Ja, also ich merke das gerade mit den drei Jungs, die, also drei Männern, die ich da begleite. Ich gebe denen ganz viel Feedback, wo die sagen, echt, so siehst du mich? Und ah ja, stimmt. Wenn ich dann Beispiele bringe, wo ich sage, hey, vor 8 Wochen bist du noch so und so mit dir umgegangen, jetzt machst du das und das, sagen die, boah, krass, stimmt, ja, ich gehe voll die Schritte. Weil wenn ich dann vielleicht gerade einen Rückfall hatte oder eine schlechte Note kassiert habe, dann sehe ich wieder nur die Frustration. Aber nicht, was habe ich denn die letzten 3 Wochen vielleicht auch positiv gemacht?
Ja, das,
und
das,
da kann man einen riesen groß, Einfluss nehmen, ja.
Und fehlt, glaube ich, natürlich auch den Jugendlichen, ja, weil gerade dieses Vereinswesen beispielsweise geht zurück, ne, ja. Der Einsatz bei Feuerwehr, Rotes Kreuz, ne, geht alles zurück und über ein Smartphone bekomme ich mal irgendwo ein Like für ein Foto, aber jetzt nicht für meine Fähigkeiten. Und das muss man schon so sagen, wenn da die Zahlen rückläufig sind, dann sind weniger Jugendliche einfach auch in den Vereinen, machen vielleicht keine Ahnung, sind gut im Fußball, sind gut im Schwimmen, ja, geben sich gut, kriegen da die Rückmeldung, die ist nicht da. Und wie du sagst, die Spannung zwischen Plus und Minus, das finde ich einen markanten Satz, weil man ist ja auch einfach nicht mehr so, also wenn mich irgendwas frustriert, also mich hat früher das Fernsehprogramm sehr frustriert als Kind und Jugendliche. Aber da gab es halt zu meiner Zeit noch 3 Kanäle.
Ja. Ja?
Also du konntest weiterschalten. Ja? Auch schon mit Fernbedienung. Ja? So alt bin ich nicht. Aber ja, heutzutage, wenn dich irgendwas frustriert, dann findest du irgendwas im World Wide Web, was dich wieder aufmuntert.
Ja.
Verrückt.
Voll. Was uns aber an der Stelle auch bewusst sein muss, und da sehe ich halt so die große Herausforderung, Social Media und Marketing versuchen uns immer aufzuzeigen, was wir alles nicht haben und uns immer den Mangel sehr deutlich vor Augen zu halten, dass wir eigentlich immer in einer Minderwertigkeit leben. So. Weder du noch ich fahren einen Bugatti oder Ferrari. Weder du noch ich haben ein Penthouse. Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich fahre immer noch meinen Dacia.
Ja, sprich dann nur für dich.
Ja. Ja, aber trotzdem sehen wir auf Instagram hier, der Influencer reist schon wieder auf die Malediven oder der hier macht jetzt Freelancer, Copywriter, sitzt in Bali und du sitzt eben da und büffelst gerade, irgendwas Elektrotechnik, Plus und Minus, Rolltorsteuerung und sitzt in deinem Kinderzimmer und hast deine nur 1100 Euro Ausbildungsgehalt, ne? Und denkst dir, ich bin der arme Wurm. Aber was den wenigsten in dem Moment deutlich ist, du gehörst zu den 10% der reichsten Menschen dieser Welt. Ne?
Ja.
Das ist immer die Frage, mit welcher Zielgruppe vergleiche ich mich da auch? Und Social Media ist natürlich ausgelegt darauf, uns immer wieder zu zeigen, ja, wie cool wäre es, eine eigene Yacht zu haben, meine eigene Gulfstream, Privatjet oder was weiß ich. Ne? Und dadurch sind wir unzufrieden mit uns und unserem Leben. Und dann flüchte ich wieder in den Konsum. Und auch da stabilisieren einen Pornos, weil ich in einer Welt abtauche, die mir sagt, du bist ganz toll. So.
Ja. 2 Punkte habe ich abschließend noch und ich habe, genau, da ging vorhin so ein bisschen meine Frage auch rein oder mein Hinweis, was ich aus unserem ersten Gespräch mit habe, weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe bei mir in der Gruppe, habe ich nur 2 Männer und habe aber 18 Damen bei mir.
Ja.
Ne? Und das weiß ich auch noch, da hattest du gesagt, da gehen die Zahlen auch hoch. Das war früher schon eher so eine Männerdomäne. Und jetzt wird das mehr.
Ja.
Seit unserem letzten Gespräch wird es noch mehr? Oder?
Ja, also ich kann es wirklich sagen, 2024 hatten wir das erste Mal, dass es in einem Land dieser Welt mehr Frauen gab, die Pornos in diesem Land konsumiert haben, als Männer. Nein. Und das waren die Philippinen. 2025 sind es bereits 3 Länder. Ja, die Philippinen, ich glaube, es war Mexiko und das dritte weiß ich nicht mehr. In Deutschland ist der Anstieg nicht so krass quasi. Also wir sind weiterhin im Schnitt von, ich glaube, 26-28%. Also 26-28% aller konsumierten Pornos in Deutschland werden von Frauen konsumiert. Das okay. ist, wenn man es jetzt mit dem weltweiten Schnitt vergleicht, deutlich niedriger. Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 38% weltweit. Ja. Mhm. Von dem her werden hier die Zahlen auch stetig mehr, nur nicht so rasant, zumindest in Deutschland. Aber was natürlich trotzdem wichtig an der Stelle ist, ist, dass Frauen an der Stelle herausgefordert sind, gerade wenn es um das Thema geht, Grenzen setzen, Nein sagen, wie gehe ich damit um? Eine Frage, die wir auch an den Schulen oder auch, ja, auch damals an der Berufsschule gestellt bekommen haben, ist, muss ich das tun, was mein Freund, was mein Partner in dem Porno gesehen hat? Darf ich Nein sagen? Ja, wir haben letztens jetzt auch wieder eine Frage von einer erwachsenen Frau bekommen, die sagt, ja, mein Mann möchte eigentlich die Videokamera beim Sex aufstellen, aber eigentlich fühle ich mich dabei unwohl. Darf ich da Nein sagen? Mhm. Ja, und selbstverständlich darfst du da Nein sagen, weil es ist eine Grenze, es geht um dich. Aber hier merken wir, wie eben auch dieses Normativ von, ja, Pornos sind normal und wenn ich jetzt Nein sage, dann bin ich nicht normal. Das ist so die Herausforderung, die wir bei Frauen gerade sehen, dass wir hier Frauen einfach stärken dürfen, Grenzen wahrzunehmen, Grenzen zu kommunizieren und vor allen Dingen Grenzen zu kommunizieren, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Ja? Weil ich einfach sage, nee, das will ich nicht. Oder hier ist eine Grenze, kein Bock, behandle mich anders. Auch da einfach Dinge Nein zu sagen und damit gut umzugehen. Da sehe ich eine große Herausforderung, hier wirklich gesunder Selbstwert, gesundes Selbstbewusstsein auch zu fördern und voranzubringen. Das sehe ich als so die allergrößte Herausforderung, die wir haben, wenn es dann nachher darum geht, ja, ich habe vielleicht jetzt dann 18 Mädels bei mir in der Klasse, wie kann ich da ein gesundes weibliches Bild auch fördern oder wie kann ich ihnen auch respektvoll als Mann begegnen? Ja, wie kann ich für Sicherheit sorgen als Mann? So, das ja. Frauen sich wohlfühlen auch, ohne dass es irgendwie komisch wird. Das ist so die größere Herausforderung, finde ich.
Verrückt, verrückt. Also so, dass sich Frauen wohlfühlen, ohne dass es irgendwie komisch wird. Ne? Sollte ja eigentlich schon so, sollte ja schon eigentlich logisch sein, ja. Aber irgendwie ist es das nicht mehr. Mhm. Und von dem her, verrückt, vielen lieben Dank, dass du hier so in dem Podcast das einfach auch mal ja, beleuchtet hast, so aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das ist natürlich cool, dass du auch selber in der Ausbildung gesteckt bist, ne, dann ja. diese verschiedenen Stationen auch hattest. Genau, also auch deine Daten machen wir natürlich alle wieder in die Shownotes, so wie es sich für einen richtigen Podcast gehört, dass man dich leicht kontaktieren kann.
Gerne, ja.
Und ja, was würde denn ein Sebastian machen, wenn er die nächsten 3 Monate keine Termine hat, keine Verpflichtungen, das Geld fließt rein und du könntest tun und lassen, was du möchtest? Was wäre dann im Kalender drin?
Dann würde ich meine Frau und unseren Kater schnappen und würde sofort nach Sardinien düsen und würde da die nächsten 3 Monate wahrscheinlich ganz, ganz viel produzieren. Also wir haben eigentlich Ideen für 3 Bücher. Wir wollen neue Schulungskonzepte entwickeln, zu denen wir nicht kommen. Und dann wäre das der Mix zwischen halber Tag arbeiten, halber Tag am Strand sein und schön 5-mal die Woche Fitnessstudio, gutes sardisches Essen und Sonne. Das, oh, ja, wäre ich sehr dankbar gerade.
Wieder Sardinien, das habe ich jetzt schon zuhauf gehört, aber es hat sich jetzt auch bei dir so angehört, als wärst du da schon gewesen.
Wir sind jedes Jahr 2-mal tatsächlich dort, schauen, dass wir 4 bis 6 Wochen pro Jahr dort sind, weil wir eben auch remote arbeiten können und lassen uns dort gut gehen, ja. Beste Insel der Welt, die Karibik Europas, sage ich immer. Also.
Ach, schön. Euer Kater? Euer Kater heißt wie?
Frido.
Frido. Frido darf ja immer mit. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen mit Leine, dass er nicht abhaut.
Ja, der ist auf der Fähre dabei, der ist in den Hotels dabei, wenn wir jetzt deutschlandweit irgendwo unterwegs sind. Wenn wir länger wie 1-2 Tage weg sind, dann ist er immer mit dabei. Der ist es gewohnt, eine Travel Cat zu sein. Ja.
Geil, Travel Cat. Aber ging dir da noch nie der Puls, dass du irgendwie gedacht hast, boah, jetzt, das war knapp, das, keine Ahnung, er ist nicht angeleint, er schreckt sich und flitzt weg oder so?
Er ist uns tatsächlich auch schon ein paar Mal entwischt. Allerdings kann man auch bei Tieren die Impulskontrolle ganz einfach steuern. Und wir haben ihm antrainiert, wenn man mit so einer, was weiß ich, Plastikpackung raschelt, dann weiß er, da drin sind Leckerlis. Darauf ist er konditioniert. Das heißt, er kommt immer wieder zurück, sobald er das Geräusch hört, weil leckeres Fressen dann wichtiger ist als Freiheit-Impuls an der Stelle. Und so haben wir den. Also geht auch an der Stelle, ja.
Der Frido. Ja. Ja, man weiß nichts von seinem Glück, dass er da auch schon beeinflusst wird.
Absolut, ja.
Okay, stark. Sebastian, vielen lieben Dank für die Impulse, die Informationen und deine echt coole Art zu sprechen. Ich höre dir immer wieder gerne zu und freue mich nicht nur auf unseren Podcast, sondern auch auf die, die jetzt die nächsten Wochen rauskommen. Also es lohnt sich, deinen Namen auch einfach mal bei den Plattformen einzugeben und sich dann nicht zu wundern, wenn du, wenn dein Name bei den großen Zeitungshäusern etc. aufblitzt.
Absolut, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Fand es auch sehr schön mit dir. Immer spannend, auch das Thema mal aus einer ganz anderen Perspektive zu beleuchten, mit dem Thema Ausbildung.